Unser Gott ist ein guter Gott. Und wir haben heute über den Sieg gesungen. Wir haben darüber gesungen, wie wunderbar Jesus ist und was er getan hat. Und wie er uns gezogen hat und uns erlaubt hat, mit dem Vater verbunden zu sein. Das ist wunderbar. In einer Welt, die sehr vaterlos ist, selbst wenn Väter um uns herum sind, kennst du vielleicht den Einfluss oder die Auswirkungen Vätern? Ich meine da nicht jeden Vater. Ich sage nur, dass in einer Welt, in der es Menschen ohne Väter gibt, unser Gott ein erstaunlicher Vater ist. Er ist ein guter Vater, die vollkommene Verkörperung eines Vaters. Und wir sind Jesus so dankbar für das, was er getan hat. Ich habe schon oft über das Werk gesprochen, das nur Gott in unserem Leben tun kann. Und darüber, dass es Werke gibt, die nur Gott tun kann. Es gibt Dinge, die Gott zustehen und die wir nicht selbst tun können. So wie du dich nicht zwingen kannst, geboren zu werden. Das passiert, wenn es passiert. Zur richtigen Zeit. Aber du weißt, dass es die Eltern sind, die daran beteiligt sind. Die Wiedergeburt ist ein Akt Gottes. Denn wenn wir ihm vertrauen und unseren Glauben in ihn setzen, ist er derjenige, der uns die Wiedergeburt schenkt. Es gibt bestimmte Dinge, die nur er tun kann. Es ist seine errettende Gnade. Wenn wir den errettenden Glauben anwenden, setzen wir unser Vertrauen in ihn und er rettet uns und er ist ein guter Gott. Ich habe über den Rettungsring gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber du musst dich daran erinnern, denn wir haben viel darüber gesprochen. Doch der Rettungsring, an dem das Christentum hängt, liegt nicht nur an uns, sondern wir müssen uns nur anstrengen, um gerettet zu werden und das Ufer zu erreichen. Und wenn wir es schaffen, wartet Jesus auf uns. Es liegt nicht nur an uns, aber es liegt auch nicht nur an Gott. Jesus taucht nicht einfach ins Wasser, macht die ganze Arbeit und du sitzt einfach nur da und tust nichts und er bringt dich ans Ufer. Es ist nicht ganz so die Reise, die ich meine, vielleicht am Anfang, aber die Reise unseres christlichen Weges ist mehr als nur ein Bild. Es ist einfach ein Bild. Es ist eine Zusammenarbeit, bei der es um alles geht, um ihn geht. Er startet das Ganze. Es ist seine Idee. Er ist derjenige, der sich bemüht, aber du musst auf seine Verheißungen vertrauen. Du musst etwas tun. Du setzt dein Vertrauen in ihn. Es ist also wie mit dem Rettungsring. Er wirft dir die Verheißung zu, aber du bist dafür verantwortlich, diesen Rettungsring zu ergreifen und ihm zu erlauben, dich ans Ufer zu ziehen. So funktioniert in gewisser Weise die Beziehung der Errettung. Aber ich erkenne auch, dass es in der Bibel viele Dinge gibt, bei denen es nicht nur darum geht, was Gott tut, sondern es gibt auch bestimmte Dinge, die wir tun müssen. Es gibt bestimmte Dinge, derer wir uns bewusst sein müssen. Es gibt bestimmte Dinge, wo wir involviert sein müssen. Ich denke an die Bibelstelle, in der es heißt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Ich habe das heute nicht aufgeschrieben, aber nähere dich Gott und er wird sich dir nähern. Wer nähert sich laut dieser Bibelstelle zuerst? Nach dieser Bibelstelle sind wir es, die sich zuerst nähern. Das heißt aber nicht, dass Gott uns nicht ziehen kann, dass Gott uns nicht erreichen kann, dass Gott nicht gnädig sein und uns retten kann. Aber wenn du dich von Gott entfernt fühlst, dann nähere dich ihm, geh auf ihn zu, tu etwas. Wenn du etwas nicht tust, bekommst du in gewisser Weise nicht das, was du eigentlich willst. Manche Menschen halten sich von Gott fern, distanzieren sich von Gott. Mein Lauf ist nicht wirklich so, wie er sein sollte. Aber du läufst nicht. Wenn du es nur einen Spaziergang nennst, dann lauf auf ihn zu und er kommt herausgestürmt. Er kommt schnell heraus, um dich zu ergreifen, um dich zu retten und seine Arme um dich zu legen. Denke an den verlorenen Sohn. Es spielt keine Rolle, wie weit du dich von Gott entfernt hast, wie lange du von ihm weg warst. Es spielt keine Rolle, wie weit du dich von ihm entfernt hast. All diese Dinge können angesprochen werden, aber sie werden in seinen Armen angesprochen werden. In seinen Armen. Er ist derjenige, der dich liebevoll disziplinieren wird, der freundlich mit dir umgeht, um dich zu dem zu machen, der du sein sollst und um dich wieder herzustellen an einem Ort des Lebens in seinem Haus. Amen. Aber der verlorene Sohn entschied sich. Er fing damit an. Aber als der Vater den Sohn in weiter Ferne sah, kam der Vater herausgestürmt. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Dinge tun, die wir tun sollen und nicht alles Gott überlassen. Es ist seltsam, das zu sagen, denn wir brauchen Gott, um alles zu tun. Es ist immer der Heilige Geist, der in uns wirkt. Aber es gibt so viele Bibelstellen, die sagen, tu dies nicht, tu das. Wenn du dies willst, dann tu das. Es wäre also töricht zu sagen, dass wir uns einfach zurücklehnen und Gott alles machen lassen. Und wenn wir uns nicht ändern, wenn ich nicht der werde, der ich sein soll, dann ist Gott schuld. Das wird vor Gericht, vor dem Gericht des Himmels nicht standhalten. Es ist nicht Gottes Schuld. Einige von euch, die heute Morgen hier waren, wenn ihr wartet, Keith Jenkins sagte einmal, wenn du auf den Herrn wartest, wartet er auf dich? Und es gibt eine Art des Wartens auf den Herrn, wie ein Diener, ein Kellner mit einem Handtuch darüber. Du wartest darauf, etwas zu tun. Er ist bereit zu dienen und er wartet auf den Herrn. Du wartest darauf, etwas zu tun. Aber das Warten, von dem vorhin die Rede war, ist das Warten und sich zurücklehnen. Das Warten und zu wissen, dass mein Leben miserabel ist, dass es nicht so läuft, wie ich es mir wünsche und dass ich nicht da bin, wo ich mit Gott sein sollte. Aber ich warte einfach nur darauf, dass Gott etwas tut. Das ist die falsche Art des Wartens. Er wartet darauf, dass du etwas tust und sei es nur, dass du es wagst, zu bekennen, zu schreien und zu ihm zu rufen, damit er tut, was nur er tun kann. Und weißt du was? Er ist nur allzu bereit, das zu tun, was nur er tun kann, wenn wir den ersten Schritt zu ihm machen. Wenn ich an nahe dich Gott und er wird sich dir nahen oder an den verlorenen Sohn denke, dann ist es mit dem Bekennen genauso. Da steht, bekenne deine Sünden. Wenn du deine Sünde bekennst, ist er treu und vergibt dir deine Sünden und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Aber es gibt viele Fälle, in denen du, bevor du überhaupt so weit bist, alles zu bekennen, dein Herz an ihn wendest und anfängst zu sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich dies getan habe. Es tut mir leid, dass ich das getan habe. Ich habe da einen Fehler gemacht. Du wirst es gerade sagen. Und noch bevor du es gesagt hast, kommt er herausgestürmt. So liebevoll, so wunderbar ist er. Aber du machst die erste Annäherung selbst und dann kommt er herbeigestürmt. Lass uns also sicherstellen, dass wir Menschen sind, die erkennen, dass es gewisse Verantwortung gibt. In jeder Beziehung gibt es Verantwortung. Es ist nicht so, dass die Beziehungen nur in eine Richtung funktionieren. Es ist keine sehr gesunde Beziehung, wenn alles nur in eine Richtung funktioniert. In einer Beziehung müssen beide Parteien das tun, was sie tun sollen. Amen. Eigentlich wollte ich heute über viele Dinge sprechen, aber so wie es aussieht, werde ich heute nur bei einem Thema bleiben. Das ist in Ordnung. Ich will mir anschauen, was es bedeutet, an dem Ort zu bleiben, der Gottes Gnade empfängt. Keep in that place that receives God's grace. Das ist ein Gedicht und ich habe es nicht einmal bemerkt. Bleib an dem Ort, der Gottes Gnade empfängt. Und ich möchte anschauen, was es bedeutet, in Demut zu bleiben oder in gewisser Weise dafür zu sorgen, dass wir nicht in einem Stolz handeln, der Gott dazu bringen würde, uns zu widerstehen. Schlagt also bitte mit mir 1. Petrus Kapitel 5 auf Vers 5. Wir haben uns vor kurzem mit diesem Thema beschäftigt. Und der Vers, den wir uns angesehen haben, war Vers 8. Carol hat mir gesagt, dass ich diesen Vers nicht noch einmal ansprechen soll, weil es eine harte Woche war, nachdem ich diesen Vers benutzt hatte. Aber Vers 8 sagt, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir wollen sicherstellen, dass wir nüchtern, wach und aufmerksam sind und erkennen, was um uns herum geschieht. Dass wir erkennen, wie wichtig unsere Beziehung zu Gott ist. Und wir wollen wachsam sein und unsere Augen offen halten. Denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir wollen Menschen sein, die ihm widerstehen. Wir wollen Menschen sein, die ihm keinen Platz einräumen. Menschen, die dem Feind keinen Platz in unserem Leben einräumen. Wir alle haben dem Teufel irgendwann einmal erlaubt, in irgendeiner Form Fuß zu fassen, sich Zugang zu verschaffen. Manchmal merkst du nicht einmal, dass es sich um einen Zugang handelt. Du weißt, dass du Dinge tun kannst, die scheinbar unbedeutend oder klein sind. Und dieser kleine Fuß in der Tür, nur ein Fußtritt, das ist alles, was es war. Und nur ein winzig kleiner. Wenn du einen Berg besteigst, brauchst du nur eine winzige Stelle, an der du deinen Fuß absetzen kannst, wenn du ein Bergsteiger bist, um zur nächsten Stelle zu gelangen. Und ich sehe es so, dass der Feind manchmal etwas Kleines findet, in das er eindringen kann. Und jetzt hat er einen Fuß in der Tür und wird etwas Größeres tun, weil er eindringen konnte. Deshalb glaube ich, dass wir den Herrn erkennen und ihn in unserem Leben kennen sollten. Dass es wichtig ist, dem Herrn zu erlauben, in alle möglichen kleinen Entscheidungen und Situationen in unserem Leben hineinzusprechen, wenn wir offen für ihn und empfänglich für ihn sind. Deshalb ist das so wichtig, weil es die Chance, dass der Feind Fuß fasst und etwas Schlimmeres anrichtet oder etwas verschlingt, verringert oder sogar komplett stoppt. Er ist listig. Wenn du aber etwas zurückverfolgst, das wirklich schiefgelaufen ist und manche Leute kommen zu den falschen Schlüssen und geben jemand anderem oder einer bestimmten Sache die Schuld. Aber wenn du etwas verfolgst, etwas entlang eines Zweiges, entlang einer Linie verfolgst, um herauszufinden, was wirklich passiert ist, wirst du manchmal feststellen, dass alles angefangen hat wegen, und es sieht unbedeutend aus, aber deshalb ist es wichtig, dass wir tun, was Gott sagt und mit ihm verbunden bleiben und ihm erlauben, uns zu führen. Amen. Hier sind wir also. Ich sagte, ich lese ab Vers 5. So bin ich zu Vers 8 gesprungen und wir sind hier wieder bei Vers 5. Er sagt, dass ich diese Woche aus der Amplified Bibel lesen werde. Ich werde aus der Amplified Bibel lesen. Einige von euch werden die Amplified Bibel nicht haben. Sie ist ziemlich wortreich. Aber ich will sie mir ansehen und habe sie mit einer Software überprüft. Ich überprüfe sie mit dem Heiligen Geist. Aber ich habe sie auch mit einer Software überprüft, um sicherzustellen, dass die Übersetzungen mit dem griechischen und hebräischen Original übereinstimmen. Denn manche stimmen nicht überein. Auch ihr, die ihr jünger und von geringerem Rang seid, seid den Ältesten, den Dienern und geistlichen Führern der Gemeinde untertan. Das ist die Botschaft für diese Woche. Ich danke euch allen. Ihr wisst also, was ihr zu tun habt. Erweise ihnen den gebührenden Respekt und beuge dich ihrem Rat. Bekleidet, schürzt euch alle mit Demut, wie das Gewand eines Dieners, so dass man es euch unmöglich ausziehen kann, mit Freiheit von Stolz und Hochmut voreinander. Denn Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich habe das auf alle möglichen Arten betrachtet. Und wo es heißt, auch ihr, die ihr jünger und von geringerem Rang seid, seid den ältesten Dienern und geistlichen Führern der Gemeinde untertan. Habe ich das auf alle möglichen Arten betrachtet. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das wirklich? Weißt du, was es wirklich bedeutet? Gibt es eine andere Art, das Ganze zu betrachten? Können wir es anders interpretieren? Und nein, es gibt keinen anderen Weg, es zu interpretieren. Es bedeutet, sich unterzuordnen. Es bedeutet, wörtlich ins Glied treten. Hupotassotritins. Tritt ins Glied. Es ist ein militärischer Begriff. Es bedeutet, dass du dich unterordnen musst. Aber das ist die Verantwortung von uns allen. Es ist unsere Verantwortung, uns in den Rang zu stellen und uns denen unterzuordnen, die im Herrn über uns stehen. Aber vergiss nicht, dass es auch Bibelstellen gibt, in denen diejenigen, die im Herrn über uns stehen, aufgefordert werden, nicht über die Herde zu herrschen, nicht der Chef der Herde zu sein, die Leute nicht zu kontrollieren und nicht hart mit ihnen umzugehen. Es geht also nicht nur um einen Freifahrtschein für alle. Wenn es heißt, dass man sich den Ältesten oder den Dienern und geistlichen Leitern der Gemeinde unterordnen soll, dann betrifft das geistliche Angelegenheit, bei denen sie einen Auftrag haben, bei denen sie einen gewissen Einfluss haben. Es könnte uns nicht gefallen, es könnte nicht modern erscheinen, es mag nicht zeitgemäß oder aktuell erscheinen. In mancher Hinsicht ist es wie eine veraltete Sprache, aber es ist Gottes Wort. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir uns nach dem richten, was die Welt sagt, oder nach dem, was die Leute dir sagen, was die Leute heutzutage sagen würden. Erfülle dein eigenes Schicksal, du bist dein eigener Chef, mach, was du willst, geh, wohin du willst. Du hast das Sagen, lebe dein Leben. Und in gewisser Weise könnten all diese Dinge wahr sein, aber dann sind sie es nicht. Der eine, der das Sagen hat, ist Jesus Christus. Und als Christen ist er derjenige, der unser Leben regiert. Und es ist sein Wort, das für uns entscheidend und wichtig ist. Es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Nun, vielleicht kannst du dich sprachlich rausreden, aber es besagt, dass man sich unterordnen muss. Es bedeutet also, ins Glied zu treten, sich unterzuordnen, sich zu unterzuwerfen. Und in diesem Sinne heißt es auch, und das ist der wichtigste Teil, auf den ich zu sprechen komme, dass man sie begleitet. Nein, sorry, dass man ihnen den gebührenden Respekt zollt und ihrem Rat folgt. Das steht in der Amplified Bible. Da steht, dass man ihnen den gebührenden Respekt zollt und sich ihrem Rat fügt. Letzte Woche habe ich dir gesagt, dass jeder, der leitet, jeder, der dich führt, jeder, dem du nachfolgst, dich zu Jesus Christus führen sollte. Es ist Gott, der die ganze Ehre bekommen muss. Wenn irgendetwas in deinem Leben getan wird, dann muss es zur Ehre Gottes geschehen. Keiner ist wichtiger als Gott. Tatsächlich ist niemand von uns wichtiger als jeder andere. Der Einzige, der wichtig ist, ist Gott selbst. Amen. Wir wollen also sicherstellen, dass wir vor allem die Führungskräfte und Menschen in verantwortlichen Positionen erkennen, dass es in gewisser Weise nichts Gutes in ihnen gibt. Das einzig Gute an ihnen ist das, was Gott getan hat und was Gott dort hineingestellt hat. Und wenn Gott das getan hat, wer bekommt dann die Anerkennung? Wer bekommt die Ehre? Sie muss zu Gott zurückkehren, nicht wahr? Wenn wir also über Unterordnung und Respekt gegenüber geistlichen Amtsträgern oder Ältesten sprechen, dann heißt es, ja, das ist alles, das ist deine Verantwortung. Es ist auch meine, es ist unser aller Verantwortung. Aber wir müssen darauf achten, dass wir das Gleichgewicht halten und erkennen, dass der wirklich Wichtige eine immer noch Gott ist. Er ist es immer noch. Er ist es immer noch, den wir erkennen. Ihm gebührt immer noch die ganze Anerkennung. Er ist derjenige, der den höchsten Respekt bekommt. Amen. Wenn wir jemand anderen respektieren, dann nur, weil wir denjenigen respektieren, der wirklich das Sagen hat. Es ist der König der Könige und der Herr der Herren. Sein Name ist Jesus Christus. Amen. Er ist derjenige, auf den wir unseren Augenmerk richten müssen. Wenn ich oder irgendjemand anderes also versuchen würde, den Ruhm und die Ehre für sich zu beanspruchen, sich aufzuspielen und in falscher Weise selbstbewusst zu sein, dann solltest du in gewisser Weise vorsichtig sein, wenn du so jemanden nachfolgst. Wir wollen Jesus nachfolgen. Aber jeder von uns hat die Verantwortung, Respekt zu zeigen. Amen. Und dann heißt es, bekleidet und schürzt euch mit aller Demut, wie das Gewand eines Dieners, damit euch seine Bedeckung unmöglich entrissen werden kann, frei von Stolz und Überheblichkeit untereinander. Wir wollen sicherstellen, dass wir diese Demut haben, dass wir in Demut gekleidet sind. Der Gedanke, in Demut gekleidet zu sein, ist erstaunlich, denn wir alle sind aufgerufen, dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen, nicht wahr? Und wir wollen nicht, dass Gott uns widersteht, wir wollen, dass Gott uns hilft. Und wir sind alle aufgerufen, Jesus Christus nachzufolgen. Er ist das Vorbild und er kam in aller Demut. Er erniedrigte sich selbst, um wie ein Knecht zu werden, wie ein Knecht. Gott, der Allmächtige, wurde wie ein Knecht. Und dann erniedrigte er sich noch mehr und starb am Kreuz. Das ist der Jesus, dem wir nachfolgen. Wenn wir also Jesus nachfolgen, dann tragen wir das Gewand eines Dieners. Das heißt Demut. Wir tragen Demut. Wir haben sie die ganze Zeit über. Manchmal gibt es vielleicht ein paar Risse in unserer Uniform. Manchmal kann unsere Schürze wie ein kleines Loch oder einen Riss haben. Und du könntest etwas sehen, das nicht nach Demut aussieht. Aber dann heißt es tatsächlich, dass wir uns in Demut kleiden sollen, wie in eine Schürze. So steht es wörtlich im Griechischen. Das steht da wirklich. Es heißt, wir sollen sie wie eine Schürze umbinden und fest verknoten. Wir wollen also sicherstellen, dass wir die Demut fest mit uns verknotet haben. Und ich liebe es, dass es wie eine Schürze ist. Du weißt schon, die Leute, die unten im Café oder bei Kerling arbeiten vielleicht, tragen sie eine Schürze? Ja, puh, gut. Ja, nur für den Fall, dass die Hygienekontrolleure für Lebensmittel heute hier sind. Ja, sie tragen Schürzen. Weißt du, in gewisser Weise ist es so, dass du eine Schürze trägst, die dich schützt, aber auch verhindert, dass etwas von dir auf die Sachen kommt, die du servierst, wenn du verstehst, was ich meine. Dazu gehört auch, dass du ein Harnetz trägst und so. Und genauso ist es mit der Demut. Sie verhindert, dass etwas übertragen wird, das nicht von Gott ist. Denn wir wollen nur mit dem arbeiten, was Gott uns gegeben hat. Du stellst dir vor, dass jemand dient. Es ist, als würde ich nur mit dem Essen dienen. Kein Wunder, dass Menschen, die geistliche älteste Leiter, Pastoren sind, ihre Aufgabe darin sehen, den Menschen Essen zu geben. Es geht nicht darum, etwas von sich selbst zu geben. Sie sollten sich die Schürze der Demut umbinden, denn in gewisser Weise ist es Jesus, den man sieht. Er ist derjenige, der durch all das gesehen wird. Jesus ist der Wichtigste. Amen. Jesus ist der Größte. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und wie ich letzte Woche gesagt habe, gibt es keine Assistenten. Es gibt also Diener von ihm, aber niemand wird ein Assistent sein. Wir wollen also sicherstellen, dass wir frei von Stolz und Arroganz sind. Und wir sollten auch die Einstellung haben, demütig genug zu sein, um zu empfangen, was wir brauchen, von wem auch immer wir es brauchen. Wir wollen nicht so tun, als wüssten wir alles, als hätten wir alles im Griff, als wüssten wir alles und alle anderen hätten Unrecht. Wir wollen nicht diese arroganten Menschen sein. Menschen, die offen sind, zuhören und sich fügen. Du weißt schon, sich hingeben, einfach mal ein bisschen nachgeben. Füg dich einfach, wenn dir jemand einen Rat gibt, wenn jemand etwas weiß. Hör zu, was gesagt wird. Hör wirklich durch den Geist auf das, was gesagt wird. Wir wollen solche Menschen sein und nicht die Arroganz haben, zu sagen, ich weiß es besser. Es ist wie beim Aufwachsen als Kind. Manchmal, und vielleicht hast du das noch nie erlebt, aber du wächst als Kind auf und deine Eltern sagen vielleicht, dass du das nicht sehen darfst und dass du um diese Zeit nicht rausgehen darfst oder dass du das tun musst und du fragst dich, was wissen meine Eltern schon? Sie wissen nichts. Und wenn du älter wirst und ein Elternteil wirst, denkst du, meine Eltern waren so weise, sie hielten mich davon ab, nachts rauszugehen, sie haben mich beschützt, sie haben mir nicht erlaubt, Dinge anzuschauen, die unangemessen waren. Deine Eltern werden weiser, wenn du älter wirst und du erkennst, oh, deshalb haben sie es getan. In einem christlichen Umfeld wollen wir so miteinander umgehen. Wir wollen die Demut haben, zu erkennen, dass wir vielleicht nicht alles im Griff haben. Vielleicht wissen wir nicht alles. Sei offen, hör schnell zu, sprich langsam, reagier langsam. Aber höre schnell zu, höre genau zu, was gesagt wird, anstatt zu denken, dass wir alle die Antwort kennen und alles besser wissen. Amen. Eine der Taktiken des Feindes. Ich habe über einige Taktiken des Feindes gesprochen. Es ist, die Menschen dazu zu bringen, so zu tun, als wüssten sie es besser. Also, ich bin jetzt bereit, ich bin fertig, ich bin bereit für den Dienst oder ich bin bereit, um die Welt zu reisen. So war es übrigens bei mir. Genauso war es bei mir. Nach 2 Minuten Christsein heißt es, das war's, ich muss jetzt etwas tun. Aber Gott sagt, ja, hör auf dies zu tun, hör auf das zu tun, hör auf das zu tun. Es ist wie eine Liste von Dingen, die man nicht tun sollte und nicht wie eine Liste von Dingen, die man tun sollte. Verstehst du? Und es ist wie, Herr, ich möchte einfach etwas tun. Ja, tu das, tu das, tu dies nicht. Es waren nicht die Dinge, die ich tun wollte, weil ich mich in den Dienst und die Mission einbringen wollte. Und Gott sagte, nein, wir reihen dich zuerst. Das ist das Wichtigste. Wenn wir also schnell zu hören, dann hören wir nicht nur, was die Menschen sagen, denn der Wichtigste ist Gott, sondern wir hören, was Gott sagt. Und dann haben wir die Möglichkeit, uns zu verändern, uns zu wandeln und uns auf das vorzubereiten, was er für uns bereithält. Es ist eine erstaunliche Sache, dass Gott genau weiß, wozu wir berufen sind. Und ich denke, ich hätte das tun können, was ich geistliches Training nenne. Jüngerschaft ist das beste Wort. Ich denke, wenn ich mich mehr angestrengt hätte und demütiger gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich in mindestens 3/4 der Zeit geschafft. Vielleicht nicht die Hälfte, aber 3/4 der Zeit. Ein Großteil der langsamen und weniger fortschrittlichen Abschnitte meiner Jüngerschaft war darauf zurückzuführen, dass ich dachte, ich wüsste es besser. Das muss ich mir nicht ansehen. Das bin nicht ich. Ich glaube nicht, dass ich das bin. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast. Aber manchmal wurde ich überführt, vielleicht durch etwas, das ich in der Bibel gelesen habe oder durch etwas, das jemand zu mir gesagt hat. Und ich sagte, hast du gehört, was sie gesagt haben? Ich tue das nicht. Du kannst dir sicher sein, dass der Herr 2 Tage später die perfekten Umstände arrangiert und ich genau das tue, von dem ich sagte, dass ich es nicht tue. Wenn ich diese Dinge schneller gelernt hätte, sobald Gott etwas gesagt hat oder ich etwas gelesen habe oder mir etwas ins Auge gesprungen ist oder jemand etwas gesagt hat, das ich hören musste, dann hätte ich es schneller tun können und sagen können, ja, das bin ich, kein Problem, lass uns weitermachen, gut. Was muss ich tun, um mich zu ändern? Wenn wir also zögern und uns nur langsam auf das einlassen, was Gott für uns hat, liegt das zum Teil daran, dass wir nicht schnell genug auf das hören, was Gott für uns hat, oder dass wir denken, wir wüssten es besser. Der Einzige, der es am besten weiß, ist Jesus, nicht wahr? Amen. Der Feind versucht gerne, unqualifizierte Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, zu denen sie nicht befugt sind. Und das kann eine Menge Schaden anrichten. Unbefugte Menschen, das bedeutet nicht, dass sie nicht befugt sind, also nicht berufen. Was ich mit befugt meine, ist, dass wir berufen sein können, so wie ich dazu berufen wurde, eine Art Pastor zu sein oder einige andere Dinge zu tun. Aber wenn ich mich dazu berufen fühle, dann werde ich es jetzt tun. Das war's dann. Gott hat mich berufen, das ist es, ich bin es. Nein, er hat dich berufen. Er hat dich zu etwas berufen. Das heißt aber nicht, dass du es bist. Ich meine, in seinen Augen bist du es, denn er sieht das Ende von Anfang an. Aber es gibt ein Programm, das man durchlaufen muss. Gottes Schule, seine Jüngerschaft, in der du dich veränderst und in der er tut, was er in deinem Leben tun muss. Stell dir vor, 2 Wochen, es wäre eine Katastrophe, stell dir vor, 2 Wochen, nachdem ich gerettet wurde. Wenn das das richtige Wort ist, nachdem Gott meinen Rettungsprozess begonnen hat. Zwei Wochen, nachdem ich weiß, dass ich dazu berufen bin, dies und jenes zu tun und eine Gemeinde zu gründen. Das wäre eine Katastrophe. Ich meine, die meisten von uns hätten sich gestritten oder etwas Verrücktes getan, denn es gab Dinge in mir. Es gab Wut, es gab Frustration. Es gab Dinge, die weg mussten und Gott wusste, was weg musste. Gelobt sei der Herr, der mich zu den richtigen Leuten schickte oder die richtigen Leute zu mir schickte, wie auch immer man es betrachten mag. Er hat selbst zu mir gesprochen. Er wusste, womit ich mich beschäftigen musste. Er ist ein guter Gott. Er weiß, was er tut. Lasst uns seinem Plan folgen und uns nicht auf die falsche Weise in etwas hineinstürzen. Lasst uns einfach auf dem richtigen Weg laufen, mit ihm an unserer Seite und genau das tun, was er uns sagt, was wir tun sollen. Amen. Herr Kent, jeden Schritt in deinem Leben und vielleicht musst du dich mit etwas befassen oder dich mit etwas auseinandersetzen. Vielleicht sind dir einige Dinge passiert und Gott sagt, dass du dich damit auseinandersetzen musst. Vielleicht ist es ein Verlangen, eine Wut, eine Frustration, eine Zurückweisung, eine Verletzung oder ein Schmerz. Ich weiß nicht, was es ist, aber Gott weiß, womit du dich beschäftigen musst. Wenn du dich mit verschiedenen Themen beschäftigst, die dich interessieren, anstatt dich mit dem Thema zu befassen, auf das Gott deine Aufmerksamkeit lenkt, es bereitwillig anzunehmen, sich diesem hinzugeben und ihm erlauben zu tun, was er will, dann gehst du eher weg und machst andere Dinge. Es verlangsamt deinen Fortschritt, es hält dich davon ab, dorthin zu kommen, wo du sein solltest oder wo Gott dich haben will. Gott will, dass du den Ruf deines Lebens erfüllst, aber das kannst du nur, wenn du dich ihm hingibst und dich seinen Worten fügst. Am besten beschäftigen wir uns erst mit Dingen, wenn wir dazu bereit sind, und das ist Demut. Das zeigt Demut. Wir wissen, dass Gott den Stolzen widersteht und der Demütigen Gnade schenkt. Das ist es, was wir gerade gelesen haben. Demut ist zu sagen, ich bin noch nicht bereit, aber ich will es sein. Und ich werde mich auf Jesus einlassen und dem Heiligen Geist erlauben, mir zu zeigen und die Arbeit zu tun, die nur er tun kann, um mich innerlich zu verändern und mir zu helfen, zu überwinden und der zu sein, der ich sein soll. Es ist ein frustrierender Ort, wenn man eine Pattsituation mit Gott hat. Das hatte ich auch schon. Eine? Wahrscheinlich eine. Ich weiß es aber nicht genau. Ich hatte eine, die sehr bedeutsam war. Wenn ich von einer Pattsituation spreche, klingt das so, als wäre es arrogant. Es klingt so, als ob ich es besser wüsste als er. Und was ich mit einer Pattsituation meine, ist, dass ich es nicht mag, wenn Leute sagen, ich sage das jetzt einfach mal so, es sei in Ordnung, wütend auf Gott zu sein. Es ist in Ordnung, ihn anzuschreien. Damit bin ich nicht einverstanden. Das tue ich nicht. Ich werde niemals die Einstellung unterstützen, um in Demut zu Gott zu kommen oder zu sagen, nein, das ist schon in Ordnung. Du kannst schreien zu ihm kommen, wenn du willst. Ich verstehe, dass Menschen das tun und vielleicht gibt es dafür auch Gnade von Gott. Aber ich werde das nicht fördern und sagen, dass das die richtige Art zu leben ist. Wir nähern uns ihm mit Ehrfurcht, Respekt und Demut. Und in dieser Zeit, es waren ungefähr 3 Monate, in denen das Wachstum wirklich verkümmert war, ging Gott immer weiter. Ich hatte das Gefühl, dass Gott sich mehr und mehr entfernte. Aber ich habe mir gedacht, dass mein Herz mich austrickst und dass es trügerisch ist. Und dein Herz ist trügerisch. Es sagt, das ist nicht meine Schuld, das ist die Schuld von jemand anderem. Wenn Gott sich um diese Person kümmert, werden alle meine Probleme gelöst sein. Ich liege nicht falsch. Das einzige Problem dabei ist, dass ich falsch lag. Es spielt keine Rolle, was sie getan hatten oder wer sie waren. All das ist nicht einmal relevant. Ich habe das schon einmal gesagt, dass ich jemanden angerufen habe, der damals einen Teil meiner Ausbildung beaufsichtigt hat und ich sagte, ich habe mich schon seit einiger Zeit von Gott entfernt, so würde ich es beschreiben. Ich habe diese Person angerufen, das Gespräch hat ewig gebraucht. Doch am Ende des Gesprächs hieß es einfach, unterordnen. Das war nicht ganz so, sie war nicht aus Texas, aber egal, es war einfach unterordnen. Dann war ich war sogar sauer. Weißt du, selbst diese geistliche Autorität, dieser geistliche Diener, diese Person, selbst sie hat sich geirrt. Also habe ich das Telefon weggelegt. Ich ging also in diesen kleinen Raum, in dem ich arbeitete und schrie. Ich glaube nicht, dass man Gott anschreien sollte, aber es war nicht so. Wahrscheinlich war es doch so, aber es war nicht mit Absicht. Weißt du, was ich meine? Es ist so, was ist das Problem? Gott hat gesagt, boom. Ich werde dir nicht sagen, was er gesagt hat. Das erzähle ich dir an einem anderen Tag. Aber er sagte einfach, boom. Und er sprach etwas sehr deutlich zu mir. Und ich wusste, ich muss mich unterordnen. Gott hat seit 3 Monaten Recht. Stell dir das vor. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Er regiert das Universum. Seine Wege sind höher als unsere. Er hatte Recht und ich hatte Unrecht. Ich fiel auf meine Knie und das war der Beginn eines Heilungsprozesses. Aber ich will damit nur sagen, dass wir die Weisheit und die Demut haben sollten, zu erkennen, dass Gott immer Recht hat und dass wir einfach offen sein sollten, um zu hören, was er zu sagen hat. Stell dir vor, ich würde das weiterhin tun. Weißt du, 3 Monate nur um ein Thema zu behandeln. 3 Monate, um mich mit einem Thema zu beschäftigen. Das wird ein langes Leben mit langsamen Fortschritten sein. Sprich nicht darüber, ob Gott dich liebt oder nicht. Sprich nicht davon, ob du bei ihm sein wirst, wenn du stirbst. Ich spreche nicht über das Thema Errettung. Nun, vielleicht tue ich das doch. Aber mir geht es vor allem darum, demütig zu sein, damit Gott uns in unserem Leben beisteht und uns hilft, derjenige zu werden, der wir sein sollen. Wir haben nur eine Chance in diesem Leben, nicht wahr? Und wir können es nur auf Gottes Weise tun. Diese Welt wird immer dunkler. Ich weiß nicht, ob du die Nachrichten einschaltest. Vielleicht ist es dir nicht erlaubt. Manche Menschen dürfen die Nachrichten einschalten. Nur das ist in Ordnung. Es ist das, was Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt. Aber wenn du dir die Dinge ansiehst, die in der Welt passieren, gibt es Krieg hier, Krieg dort. Neulich hatte ich sogar eine Nachricht von jemandem auf YouTube, der sagte, "Hallo Darren, ich bin's, Jesus." Dieser Typ glaubt wirklich, dass er Jesus ist. Es war nicht Jesus, nur für den Fall, dass jemand darüber Sorgen macht. Denn ihr solltet wissen, dass in der Schrift steht, dass viele in meinen Namen kommen und sagen, wenn ich bin der Christus. Es ist, als ob die Welt verrückt geworden ist, sogar dieses Land. Es ist so zerbrechlich. Es fühlt sich nicht so an, als ob wir übereinstimmen, oder? Es fühlt sich nicht so an. Vielleicht geht es dir anders. Aber ich spüre, dass Gottes Gnade in einigen Bereichen in unserem Land, ja, sogar in der ganzen Welt, fehlt. Wie kann das passieren? Das liegt an der mangelnden Demut der Menschen, am Stolz der Menschen. Wir denken, dass wir die Welt alleine regieren können. Wir denken, dass wir die Welt regieren können. Unsere Politiker treffen sich in einem Raum ohne den Heiligen Geist. Sie denken, dass sie die besten Ideen haben und dass wir jetzt Folgendes tun werden. Wir werden dieses Geschlecht ändern und wir werden jenes ändern. Wir werden dieses ändern, wir werden jenes stoppen. Oh, und alle anderen haben sich in den letzten 4000 Jahren geirrt. Wir sind jetzt die Menschen an diesem Tisch, die Einzigen. Wir sind jetzt so schlau. Wir wissen, was zu tun ist und wie man die Gesellschaft verändert. Was für eine Arroganz. Kein Wunder, dass es in einigen Bereichen Gnade gibt. Kein Wunder, dass Gott in bestimmten Bereichen Widerstand leistet. Und kein Wunder, dass das Leben für viele Menschen hart erscheint. Ich will nicht, dass das Leben für die Menschen schwer ist. Und ich glaube, dass es viele böse Kräfte in dieser Welt gibt, die Dinge tun. Aber ich schweife schon wieder ab, denn was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Welt immer dunkler wird. Aber wir sind dazu berufen, das Licht zu sein und etwas zu tun. Wir sind dazu berufen, zu dienen. Gott hat einen Plan für jeden einzelnen Menschen. Niemand ist unbedeutend. Und wenn du das tun willst, was Gott von dir will, wenn du den Plan erfüllen willst, den er für dein Leben hat, dann musst du es auf seine Weise tun. Du musst bereit sein, zuzuhören. Du musst eine gehorsame Haltung an den Tag legen. Das heißt nicht, dass du alles tust, was jemand sagt. Damit bin ich nicht ganz einverstanden, denn jede Autorität ist begrenzt. Wenn ich euch jetzt sagen würde, dass ihr euch den geistlichen Dienern und geistlichen Leitern der Gemeinde unterordnen sollt, und dann würde ich euch sagen, was ihr zu Hause zu essen habt und was für Leckereien ihr mir nachher mitbringen sollt, zum Beispiel Kuchen und solche Sachen. Das liegt nicht in meinem Aufgabenbereich. Es ist nicht so allumfassend, oder? Unser Leben liegt in Gottes Hand. Und dass wir ihm letztlich alle Rechenschaft schuldig sind. Er ist der Einzige, aber wir alle sollten eine demütige Haltung einnehmen und uns davon überzeugen lassen, dass wir noch nicht so weit sind, aber dass andere uns dabei helfen können, dahin zu kommen. Wir prüfen alles mit dem Herrn. Aber wenn wir die Dinge auf eine demütige Art und Weise tun würden, hätten wir Gottes Hilfe. Es heißt, Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir brauchen Gottes Gnade in unserem Leben. Wir brauchen Gottes Gnade, um dorthin zu gelangen, wo er uns haben will. Wenn jemand von Gott berufen und auserwählt ist und durch das, was ich Gottes Schule nenne, mit Demut gegangen ist, und es auf Gottes Art und Weise getan hat, dann werden Menschen über ihn gewacht haben. Andere Menschen haben für ihn gebürgt. Ich habe letzte Woche über Apostel gesprochen, aber es erstaunt mich, dass der Apostel Paulus wusste, dass er berufen war, ein Apostel zu sein. Er wusste, dass er berufen war, ein Apostel zu sein, Und trotzdem arbeitete er. Er machte eine Ausbildung in der Wüste, die wahrscheinlich 3 bis 7 Jahre andauerte. Er wurde vom Heiligen Geist und von Jesus ausgebildet. Kam er nicht sogar in den Himmel? Er sagte, er kenne einen Mann. Hier zeigt sich seine Demut und dieser hat Visionen und alle möglichen erstaunlichen Dinge gesehen. Aber er hat sich nicht selbst in den Dienst gestellt. Paulus hat nicht gesagt, na gut, Gott hat mich berufen, ich bin es. Es waren die anderen Propheten und Apostel um ihn herum, die den Heiligen Geist gehört hatten. Ich habe die Quellenangabe heute nicht zur Hand, aber ich kann sie dir schicken. Aber sie hörten den Heiligen Geist und der Heilige Geist sagte zu ihnen, nehmt Paulus jetzt beiseite für das Werk, zu dem ich ihn berufen habe. Und dann sprachen sie zu Paulus und sagten, der Heilige Geist hat zu uns gesprochen, es ist jetzt an der Zeit, mit dir zu beten und du wirst gehen und deine apostolische Arbeit tun. Paulus hat das nicht einmal für sich selbst entschieden. Das ist der Apostel Paulus, der die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat. Wir müssen demütig sein und erkennen, dass wir einander brauchen, dass der Geist in uns allen wirkt und jeder eine wichtige Rolle spielt. Aber keiner von uns ist im gewissen Sinn ein Einzelkämpfer. Wir wollen also nicht voreilig sein. Du kannst es selbst lesen, wenn du willst. Ich werde es heute nicht lesen. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 22. 1. Timotheus 5, Vers 22. Ich werde diesen Vers jetzt nicht aufschlagen. 1. Timotheus 5, 22. Lege deine Hände nicht voreilig auf einen Menschen und sei nicht mitschuldig an den Sünden anderer, sondern halte dich selbst rein, denn du sollst jemanden erst beobachten. Die Person sehen. Schauen, wie sie sich verhalten. Sieh, wie sie unter Druck arbeiten. Und warum? Um sie zu erwischen? Na, weißt du, was meine Aufgabe, meine Rolle im Königreich ist? Sie besteht darin, die Gläubigen für die Arbeit des Dienstes auszurüsten. Die meisten Menschen denken, wenn ich versuche, sie auszurüsten, dass ich Dinge in ihr Leben bringe, die sie davon abhalten, die Werke des Dienstes zu tun. Anstatt auszurüsten, ist es also deren Aufgabe, mich auf Dinge hinzuweisen, die mich daran hindern, das zu tun, was ich tun soll. Nein, Darrens Aufgabe ist es, dich auszurüsten und dazu gehört vielleicht auch, dich auf Dinge in deinem Leben aufmerksam zu machen, damit du die Arbeit tun kannst, zu der Gott dich berufen hat. Das ist meine Rolle. Ich würde gegen Gott arbeiten, wenn ich dich auf Dinge in einem Leben hinweisen würde, nur um dich in Schwierigkeiten zu bringen, nur um zu sagen, du bist noch nicht bereit, du bist noch nicht bereit. Du bist noch nicht so weit. Ich würde mich über den Tag freuen, an dem ich sagen kann, ich liebe es, wenn Menschen etwas Neues beginnen, einen neuen Dienst andrehen und in die nächste Phase ihres Lebens gehen. Es ist, als würde ich mich daran erfreuen. Jeder Pastor sollte die Heiligen für die Arbeit des Dienstes auszurüsten. Das ist ein Teil seiner Aufgabe. Lass uns also die Demut haben, zuzuhören. Und ich sage nicht, dass ihr nur mir zuhören sollt. Ich sage, dass wir alle, also auch ich, zuhören sollen, denn in Gottes Schule gibt es keine Absolventen. Wir alle lernen noch, ich lerne auch noch. Ich bin im Dienst, ihr wisst also, dass wir alle im Dienst sind. Wir sind alle auf unterschiedliche Weise im Dienst. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wir einfach die Demut haben sollten, Gottes Hilfe anzunehmen. Du hast dies schon viele Male gehört, dass wir nicht innerhalb von einem Tag Gehirnchirurgen sein können, oder? Wenn du also sagst, Darren, ich fühle mich dazu berufen, Gehirnchirurg zu sein. Und ich komme zu dir. Vielleicht sagt Carol heute zu mir, Darren, ich fühle mich dazu berufen, Gehirnchirurg zu sein. Und ich komme zu ihr, bete mit ihr und sage, geh hin und operiere. Das ist es jetzt, geh und tu es. Wer will sich jetzt sein Gehirn behandeln lassen? Wer hat ein Gehirn, das behandelt werden muss? Nein, das war nur ein Scherz. Ich mache nur Witze. Wer will sein Gehirn behandeln lassen? Wer will das? Keiner wird die Hand heben. Aber geistlich gesehen ist es so, dass die Leute sagen, ich bin jetzt dazu berufen, ich tue es. Und dann legen sich die Leute auf die Couch und lassen sich von jemandem dienen. Jemand, der bestimmte Dinge noch nicht erlebt hat oder durch Gottes Schule gegangen ist. Es ist also die Analogie zum Gehirnchirurgen. Wenn du jemanden gehen sehen willst, sei beständig demütig und lass dich nicht von Stolz aufblasen. Das ist mir schon passiert, das passiert uns allen. Es gibt Zeiten, in denen der Stolz hineinkommt und dein Ballon abhebt. Zum Glück steckt der Herr eine Nadel in den Ballon und du stürzt ab. Es kommt darauf an, wie hoch der Ballon gestiegen ist, wie sehr der Sturz bei der Landung schmerzt. Aber es ist gut, etwas Demut zu haben. Ich bin froh, dass der Herr das tut, damit wir nicht zu weit nach oben gehen und der Sturz uns tatsächlich zerstört. Du willst sehen, wie jemand mit Demut durch die Dinge geht. Du willst sehen, wie er durch ein Training geht. Du möchtest, dass jemand eine Beziehung zu Gott aufbaut und Zeit mit ihm verbringt. Du möchtest, dass jemand Zeit damit verbringt, jemand anderen auszubilden, während er selber unter jemand anderen ausgebildet wird. Du willst, dass ein Gehirnchirurg jemanden hat und unter jemanden arbeitet, der das schon seit Jahren macht, und du möchtest, dass diese Person ihm hilft und es ihm zeigt, und du möchtest, dass er eine umfassende Ausbildung erhält, nicht wahr? Du willst nicht nur, dass er seinen Realschulabschluss macht, du willst, dass er ein bisschen mehr als das macht. Du willst, dass er das Abitur macht, einen Abschluss, einen höheren Abschluss und dann einen Doktortitel. Das ist alles für die Gehirnchirurgie. Im Reich Gottes wollen wir sicherstellen, dass wir durch die Schule Gottes gehen. Das bedeutet nicht, dass jeder einen Doktortitel machen muss, was ja eigentlich nur ein Bild ist. Wovon ich wirklich spreche, ist die Ausbildung in Gottes Schule, das Durchlaufen der Lektion, die er bringt, die Lebenslektion, die er bringt. Diese Lektion, die eine Salbung bringen. Und was ist eine Salbung? Sie ist Gottes Vollmacht für unser Leben. Amen. Lass uns dafür sorgen, dass wir das auch weiterhin tun. Du willst Gottes Erlaubnis und Gnade und nicht seinen Widerstand. In der Amplified Bible heißt es in Vers 5, so steht es auch in der King James Bible. Dort heißt es, Gott widersteht den Stolzen. Ja, Gott widersteht den Stolzen. Und der Amplified Bible. Und ich sage nicht, dass dies eine gute Bibel ist, um sie immer in der Gemeinde oder im Gottesdienst zu lesen. Ich sage nicht einmal, dass sie in mancher Hinsicht einfach ist. Aber in Vers 5 oder gegen Ende von Vers 5 heißt es, er widersteht den Stolzen und schlägt sie. Und den Demütigen gibt er Gnade, Gunst und Segen. Wenn du dich von Gott abgelehnt fühlst, wenn du dich ein bisschen frustriert fühlst, oder wenn du dich auf deinem christlichen Weg geschlagen fühlst, dann überprüfe einfach deine Demut. Prüfe, wo du stehst. Prüfe, ob du wirklich glaubst, dass Jesus der Herr deines Lebens sein sollte. Das ist letztlich der Punkt, an dem Demut festgemacht wird. Demut, der Schlüssel zur Demut, der Hauptschlüssel zur Demut ist, dass Jesus Christus der Meister ist. Er ist derjenige, der die Kontrolle über unser Leben hat. Amen. Wir wollen nicht, dass Gott uns widersteht, entmutigt oder uns schlägt. Wir wollen, dass Gott uns hilft und uns Segen und Gunst schenkt. Die meisten Menschen denken, ich werde mich demütigen, denn ich brauche Segen und Gunst. Das bedeutet ein dickes Bankkonto. Nein, Segen und Gunst bedeutet, dass Gott dir hilft, das zu tun, wozu er dich berufen hat. Ich möchte Gottes Hilfe haben. Ich bin sicher, dass auch du dir Gottes Hilfe wünschst. Also lass uns sicherstellen, dass wir ihm vertrauen. Amen. Ich wollte heute noch ein paar andere Dinge durchgehen und euch ein paar Definitionen geben, aber die Definitionen stammen aus der Amplified Bible. Also werde ich da nicht zu tief hineingehen, denn wie ich schon sagte, fügen sie zusätzliche Wörter hinzu, um uns ein besseres Verständnis zu geben. Aber es heißt, dass Gott den Stolzen widersteht. Und in der Amplified Bible heißt es, die Unverschämten, die Anmaßenden, die Verächtlichen, die Überheblichen, die Hochmütigen. Du solltest dir ansehen, was das ist. Vielleicht siehst du Menschen in deinem Leben, die gerade etwas durchmachen. Du siehst Menschen wie, wow, sieh dir an, was sie durchmachen, sieh nur, wie schwierig es ist. Aber dann siehst du einige ihrer Haltung, vielleicht an deinem Arbeitsplatz. Du siehst den Stolz, den sie haben. Du siehst, wie sie Verachtung empfinden und denken, sie stünden über allen anderen. Sie sehen auf alle anderen herab. Sie glauben nicht, dass jemand anders ihrer würdig ist oder zu ihnen gehört. Vielleicht sind sie auch anmaßend, das heißt, sie sind übermäßig, selbstbewusst, voreilig. Als würden sie sich Freiheiten herausnehmen. Vielleicht ist Folgendes in ihren Köpfen. Ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich will. Und sie treffen schnelle Entscheidungen und du siehst solche Leute. Es ist einfach nur Stolz. Wir wollen sicherstellen, dass wir nichts von diesen Dingen in uns haben. Nichts von alledem. Und wenn es darum geht, stolz zu sein, dann können wir uns nur in Jesus Christus rühmen, mit der einzigen Person, auf die wir stolz sein können. Der einzige Faktor, auf den wir in unserem Leben stolz sein können, ist der Faktor Gott, und den möchte ich immer mehr sehen. Ich möchte, dass das mehr in meinem Leben und mehr der Fall ist. Wie ich schon letzte Woche gesagt habe, haben die Leute, die letzte Woche hier waren, mir nette Dinge gesagt und mich ermutigend gesagt. Weißt du, was Gott durch dich gesagt hat, war erstaunlich und das war gut. Dann fangen sie an zu sagen, dass du gut bist und ehe du dich versiehst, fängst du an, es zu glauben, was aber nicht wahr ist. Der Einzige, der gut ist, ist Gott. Gestern war ich unterwegs, da sagte jemand zu mir, wow, es ist erstaunlich, was du getan hast und durchgemacht hast, was die Gemeinde durchgemacht hat, wo die Gemeinde ist und die Mission, in der du warst und wie sich dein Leben verändert hat. Und sie sagten, das musst du dir doch anrechnen lassen, oder? Daraufhin habe ich sofort gesagt, auf keinen Fall, ich maße mir keine Ehre an. sagte, nein, ich kann keine Lorbeeren ernten. Dann habe ich ihnen geholfen, indem ich ihnen Beispiel dafür gegeben habe, wie schlecht und schrecklich ich bin, damit sie erkennen, dass Jesus Christus der Wichtigste ist, dass er der Wichtigste ist, dass alles für ihn ist und alles zu seiner Ehre geschieht. Amen. Ich bin froh, dass sie Gottes Frucht in meinem Leben sehen konnten. Aber wessen Frucht ist es dann? Es ist Gottes Frucht. Zu Beginn meiner heutigen Predigt habe ich über die Rettungsleine und den Rettungsring gesprochen. Es ist so, wir haben die Verantwortung, am Weinstock zu bleiben. Das Gebot gilt uns. Bleibe am Weinstock. Aber Jesus wird seinen Teil tun. Er wird die Energie, die Früchte und die Nährstoffe bringen, die wir brauchen, um Früchte zu produzieren. Er wird sie zur Verfügung stellen. Er wird seinen Teil tun. Er tut immer seinen Teil. Er ist immer treu. Er ist sogar treu, wenn wir es nicht sind. Er ist ein guter Gott. Aber die Frucht kommt immer von ihm. Amen. Also tun wir unseren Teil, bleiben in ihm und lassen seine Frucht entstehen. Es gibt eine Stelle in 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 12. Schreib dir den Vers auf und schau ihn dir dann später selber an. Das ist wirklich wichtig. In 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 12. Der Apostel spricht über Menschen, die sich mit anderen vergleichen. Er sagt, dass diese Menschen sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst miteinander vergleichen. Und er meint, dass Menschen, die das tun, sich unklug verhalten. Paulus sagt, wenn Menschen das tun, verhalten sie sich unklug. Sie messen sich an sich selbst und vergleichen sich miteinander. Hat Keith das heute Morgen auch gesagt? Ja, Entschuldigung, Keith hat das heute Morgen für den früheren Gottesdienst verwendet. Aber im Grunde ist unser Maßstab nicht jemand anderes. Unser Maßstab ist nicht, wie gut es mir im Vergleich zu meinem Nächsten geht. Es geht nicht darum, wie gut ich mich mit jemandem von euch vergleichen kann oder ihr euch mit mir vergleichen könnt. Der Maßstab ist Jesus Christus. Er ist es, dem wir folgen. Ich möchte sicherstellen, dass wir nicht in diesen geistlichen Stolz fallen, bei dem wir uns mit uns selbst vergleichen und uns in eine seltsame Rangordnung bringen. Das ist vor ein paar Jahren passiert und wir mussten uns damit auseinandersetzen. Du kommst in diese seltsame Rangordnung, wenn du denkst, wenn ich das tue und er das, dann bin ich besser als er. Und jemand anders sieht dich an und denkt, wenn er das tut und ich das nicht tue, bin ich besser als er. Und dann wird es ganz chaotisch. Das ist nicht das Christentum, das wir leben sollten. Das ist nicht die Liebe, in der wir leben sollten. Wir messen uns nicht an uns selbst, wir messen uns an Jesus Christus. Und genauer gesagt, an dem, wozu Jesus Christus dich berufen hat und an der Frucht, die er will, dass du sie in deinem Leben zeigen sollst. Du wirst an dem gemessen, wozu Jesus Christus dich berufen hat und an der Frucht, die er möchte, dass du sie in deinem Leben zeigst. Denn es spielt keine Rolle, was andere Menschen tun. Manche Menschen sind vielleicht dazu berufen, etwas zu tun, wofür sie eine Ausbildung brauchen. Und du kannst dich sagen, ich glaube nicht, dass sie das durchgemacht haben, was ich durchgemacht habe. Es könnte ja sein, dass sie dich ansehen und sagen, er hat nicht das durchgemacht, was ich durchgemacht habe. Es ist mir egal, was andere Menschen durchgemacht haben. Du misst dich nicht mit anderen Menschen. Du misst dich an Jesus, dem Ruf in deinem Leben und der Frucht, die er in deinem Leben hervorbringen will. Amen. Keiner von uns wird Jesus gegenübertreten und sagen, Herr, wir haben es besser gemacht als die Gemeinde am anderen Ende der Straße, nicht wahr? Weißt du, wir wussten mehr als sie. Sie wussten nie, was wir in der Bibel gelesen haben, nicht wahr, Herr? Diese Arroganz wird es nicht geben. Alles, was sie haben, haben wir von ihm. Ich sage nicht, dass das unsere Einstellung sein sollte. Ich sage nicht, dass wir es besser wissen als andere Menschen. Ich sage nur, dass wir uns nicht mit uns selbst messen sollten. Wir messen uns nicht mit anderen Menschen. Wir messen uns an Jesus Christus. Alles, was sie haben, kommt von ihm. Er ist derjenige, der das Sagen hat. Er ist derjenige, der die Kontrolle hat. Er ist der Maßstab, an dem wir uns messen sollten. Und in der Realität werden wir ihm nicht gerecht, oder? Was sollen wir also tun, wenn wir seinem Standard in der Realität nicht gerecht werden? Wir müssen uns demütigen, um die Gnade zu erhalten, die wir brauchen, denn wir werden nie seinen Maßstab erreichen. Ich will da nicht grausam zu dir sein. Wir machen weiter, wir gehen weiter. Als der Apostel Paulus im Gefängnis saß, dachte er an die Dinge, die er durchgemacht hatte. Schiffbrüche, Schläge, Steinigungen, Angriffe, alles Mögliche, was ihm widerfahren war. Er hatte überall in Asien Gemeinden gegründet. Überall hatte er Gemeinden gegründet. Er hatte gute Beziehungen zur Gemeinde. Er hat die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben, also den größten Teil dessen, was wir das Neue Testament nennen. Der Apostel Paulus schrieb in seiner Gefängniszelle den Philipperbrief und sagt, nicht, dass ich es schon erreicht hätte, aber ich dränge weiter. Was ich hier zeigen möchte, ist die Demut zu sagen, Ich bin noch nicht am Ziel, aber ich werde weitermachen. Ich werde weitermachen, um Jesus kennenzulernen, um den Ruf nach oben zu erreichen, um zu erfüllen, wozu Gott mich berufen hat. Und er sprach vor allem über die Beziehung und die Auferstehung der Toten. Aber wir alle brauchen diese Demut. Denn selbst wenn wir in den Dienst gekommen sind, selbst wenn wir an einem Punkt angekommen sind, an dem wir dachten, ich habe es geschafft, ich kann einen Kragen tragen, ich kann mir ein großes Kreuz um den Hals hängen oder ein Gewand anziehen und ich habe das Gefühl, es geschafft zu haben. Du kannst eine Zulassung bekommen, auf der steht überprüft oder so ähnlich. Ich habe es geschafft. Selbst wenn du diesen Punkt erreicht hast, hast du es noch nicht geschafft. Deine Verantwortung an diesem Punkt ist es, weiterzumachen, denn du hast es noch nicht erreicht. Wir drängen weiter, um das zu erreichen, was Jesus Christus für uns in der Hand hat. Wir wollen es uns zu eigen machen. Unsere endgültige Rettung und Errettung findet statt, wenn wir ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Derjenige, der bis zum Ende durchhält, ist derjenige, der gerettet werden wird. Keiner von uns hat also Grund, sich zu rühmen oder stolz zu sein. Alles liegt an Jesus und wir alle drängen weiter auf dieser Reise, um ihn kennenzulernen und die Dinge zu erfüllen, zu denen er uns in unserem Leben berufen hat. Amen. Wir wollen Menschen sein, die von der Liebe motiviert sind. Und die Liebe vergleicht sich nicht auf die falsche Weise mit anderen Menschen. Liebe versucht nicht zu prahlen oder andere auszunutzen. Liebe ist nicht hochmütig. Sie ist demütig. Ich möchte, dass wir alle die Demut empfangen, die Gott für uns hat. Ich möchte, dass wir alle in der Lage sind, in der Demut zu leben, zu der Gott uns bestimmt hat, damit wir die Gnade empfangen können. Wir brauchen Gnade. Und es gibt verschiedene Wege, wie du demütig werden kannst. Der sicherste und weiseste Weg ist es, zu erkennen, wie unbedeutend du in den Augen Gottes bist. Und dass er ein guter Gott ist. Und damit meine ich nicht, dass manche Menschen das falsch verstehen und sich zu unbedeutend fühlen, sodass der Teufel davon Besitz ergreift. Aber wir wissen auch, dass wenn du dich selbst demütigst, wie es in Vers 6 dieser Bibelstelle heißt, die ich gerade durchgelesen habe, Entschuldigung, 1. Petrus Kapitel 5, dort heißt es, demütigt euch, erniedrigt euch, erniedrigt euch in eurer eigenen Wertschätzung unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöht. In der King James Bibel ist es leicht zu merken. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zu gegebener Zeit erhöhen kann. Ich möchte, dass wir alle zur rechten Zeit erhöht werden. Er entscheidet, was die richtige Zeit ist. Wenn ich sage, dass wir erhöht werden, meine ich nicht, dass wir jetzt hinter Jesus stehen. Ich meine damit, dass er uns zu etwas erhoben hat, das ihm Ehre einbringt und ihm die ganze Anerkennung gibt. Ich möchte, dass wir alle diesen Punkt erreichen, aber das können wir nur, wenn wir uns in unserer eigenen Einschätzung demütigen und erkennen, dass wir ihn brauchen. Ich brauche ihn jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Ich brauche ihn die ganze Zeit. Sei schnell zu hören. Sei auf die richtige Art und Weise untergeordnet. Ich meine damit nicht, dass du in Bereichen deines Lebens kontrolliert wirst, in denen du nicht kontrolliert werden solltest. Ich meine damit nicht, dass du geistlichen Missbrauch erleidest. Behalte die Haltung der Unterordnung bei, an der Gott seine Freude hat. Zieh die Schürze so eng wie möglich an. Behalte die Demut, die Gottes Gnade anzieht. Er ist ein guter Gott. Es gibt noch andere Bibelstellen, die über Gnade und Demut sprechen. Ich werde heute nicht auf sie eingehen. Ich lasse dich einfach mit dieser Aussage von Jesus allein. In Matthäus 23, 12 sagte Jesus, wer sich selbst hochmütig und mit leerem Stolz überhebt, wird erniedrigt und zu Fall gebracht werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wer sich selbst bescheiden sieht und sich entsprechend verhält, wird zu Ehren erhoben werden. Das sind die Worte von Jesus. Nun, das sind eigentlich die Worte von Zondervan aus der Amplified Bible. Aber du weißt schon, was ich meine. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir wollen Menschen sein, die die Gnade empfangen, die Gott für uns hat. Wir wollen erkennen, wer wirklich die Kontrolle hat, wer der Wichtigste ist. Er ist derjenige, der unsere Welt zusammenhält. Er ist ein guter Gott. Wie immer, wenn ich etwas erzähle, komme ich vom Thema ab. Deshalb habe ich einige Dinge ausgelassen, die ich eigentlich sagen wollte, aber vielleicht gehe ich nächste Woche darauf ein oder füge ein paar andere Dinge zu einem anderen Zeitpunkt hinzu. Aber Demut ist der Schlüssel für das Reich Gottes. Amen.